Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Czoklich für Sie recherchiert.
Ja, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Flightcast. Sie haben es ja bemerkt, der Lockdown, die Kurzarbeit und das Homeoffice haben unsere Pläne gehörig durcheinandergebracht, Ihnen laufend neue, spannende Themen der Luftfahrt zu servieren. Jetzt aber starten wir einen neuen Anlauf. Im Wiener Büro von FACC, alle drei Teilnehmer hier, sind wir aktuell negativ getestet. Und wir starten gleich mit einem ganz wichtigen Thema: Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in der Luftfahrt. Beim Fliegen selbst, aber nicht nur. Die Luftfahrt beschäftigt sich ja auch in der Produktion, bei der Technologie, der Gesundheit und im sozialen Bereich mit Nachhaltigkeit. Denn für die Luftfahrt und alle Partner ist Nachhaltigkeit ebenso wichtig wie ein Anliegen und deren Gelingen am Ende eine Überlebensfrage. Heute habe ich zwei Experten eingeladen, mit mir über dieses Thema zu diskutieren. Zum einen Robert Machtlinger. Er ist Vorstandsvorsitzender von FACC. Das Unternehmen mit Sitz in Ried im Innkreis ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Leichtbausystemen für die globale Luftfahrtindustrie. Ganze Kabineneinrichtungen, Winglets, Triebwerksaufhängungen und Verkleidungen und vieles mehr. Es gibt nichts, was Robert Machtlinger rund ums Fliegen fremd ist. Zum anderen freue ich mich, dass Markus Bürger mit an Bord ist. Er ist Generalsekretär des Österreichischen Rats für Nachhaltigkeit, eine Nichtregierungsorganisation übrigens. Der Rat beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie Umwelt- und Klimaschutz und er setzt sich mit den Chancen, Risiken und Potenzialen der Nachhaltigkeit auseinander. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich zwei Dinge klarstellen, auf denen das Gespräch basiert und die ich vor dem Gespräch mit den Herren abgeklärt habe. Zum einen, wir reden über einen Luftverkehr, der sich nach Corona wieder halbwegs erholt hat. Zum anderen, dass der Anteil der Luftfahrt an den weltweiten direkten CO2-Emissionen seit 20 Jahren recht konstant bei 2,7% liegt. Dazu kommen noch indirekte Effekte. So, jetzt geht's los und ich möchte die Herren bitten, uns zu Beginn kurz und bündig zu erklären, was für Sie Nachhaltigkeit ist. Herr Bürger, möchten Sie vielleicht beginnen?
Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein Wort, das natürlich in den letzten Monaten, Jahren viel verwendet wird, auch teilweise sicher auch ein bisschen noch missbraucht wird. Mein persönlicher Zugang zum Thema Nachhaltigkeit und zur Definition ist, für mich ist Nachhaltigkeit, steht für sichere Zukunft, steht für Weitsicht, steht für, ich nenne es Global Picture und hat viele, viele Dimensionen. Und die nachhaltige Entwicklung ist der Prozess dorthin, um in eine sichere Zukunft zu kommen.
Herr Machtlinger, deckt sich Ihre Ansicht von Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, da kann man nicht sehr viel dazu ergänzen. Wir bei uns im Unternehmen definieren Nachhaltigkeit mit einem relativ einfachen Satz und der lautet, das, was wir heute tun, muss in der Zukunft für die gesellschaftliche, aber auch für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Unternehmens, aber auch der Region wesentlich dazu beitragen. Also alles, was wir tun, basiert auf nach vorne denken, in die Zukunft schauen und die Weichen stellen, dass es einfach ein nachhaltiges, positives Entwickeln der Gesellschaft gibt und da zählt natürlich viel dazu. Vom Denken im Unternehmen selber, wie kann ich nachhaltig arbeiten, wie kann ich Produkte entwickeln, die dem Weltmarkt Nachhaltigkeit garantieren. Das ist ein Thema, das ist unerschöpflich.
Jetzt könnte ich nach diesen Statements ja fast schon zum Ende gehen und fragen, und wie erreichen wir das und was fehlt uns dorthin noch? Ich möchte aber trotzdem noch ein paar Zwischenstufen einlegen. Die Nachhaltigkeit in der Luftfahrt, aber nicht nur in der Luftfahrt, ist ja sehr vielfältig. Sie haben es ja schon erwähnt, sie umfasst im Grunde die gesamte Wertschöpfungskette vom Fliegen selbst über eben Produktion, Technologie, Ressourcennutzung etc. Fangen wir doch beim Fliegen selbst an. Was ist der wichtigste Aspekt, wo Nachhaltigkeit beim Fliegen ansetzen muss, Herr Machtlinger?
Ich glaube, gerade das Fliegen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Globalisierung. Und gerade Globalisierung hat ja auch einen wichtigen Faktor gehabt, in den letzten Dekaden Wohlstand zu erzeugen. In der Fliegerei, glaube ich, geht es darum, einfach über Innovation und über ständige Weiterentwicklung ganz einfach die Mobilität, die Menschheit sich auch wünscht, ganz einfach wirtschaftlich zu gestalten. Und da gibt es viele Aspekte. Zum einen ein gutes Beispiel, wie können wir als Unternehmen für Nachhaltigkeit im Fliegen sorgen? Ganz einfach über Leichtbaulösungen. Leichtbau ist leichter, braucht weniger Treibstoff, um Flugzeuge im Himmel zu behalten. Oder auch aerodynamische Lösungen. Ein gutes Beispiel, wir haben diese sogenannten Winglets ja signifikant und als einer der ersten entwickelt. Ein Beispiel: auf der Boeing 737 kommen die Winglets von der FACC, und alleine in den letzten 10 Jahren haben wir mit diesen Winglets 43 Milliarden Liter Treibstoff gespart. Das ist 8-mal die Wassermenge des Attersees.
Die Winglets sind diese gebogenen Flügelenden, die ältere Flugzeuge nachmontiert bekommen haben und die neuere Flugzeuge im Grunde gleich von vornherein drauf haben.
Absolut richtig erklärt, und die reduzieren ganz einfach den Widerstand im Flug und damit auch den Treibstoffverbrauch. Das ist nur ein Beispiel unter vielen.
Herr Bürger, was ist aus Ihrer Sicht oberste Priorität, um Fliegen nachhaltig zu gestalten?
Schließe mich da auch und ergänzend dann auch noch an, was der Herr Machtlinger gerade gesagt hat, das Thema Innovation. Sie haben das Wort verwendet. Ich glaube, Innovation, ich glaube, das ist das Schlagwort, glaube ich, auch in der Luftfahrtindustrie, im Bau von Flugzeugen und was alles da dazugehört. Die Luftfahrtindustrie hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten extrem weiterentwickelt. Das heißt, wir haben steigende Passagierzahlen, wir haben aber weniger Treibstoffverbrauch. Das heißt, man hat da schon extreme und Wirkung erzielt. Ich glaube, eine maximale Wirkung, so diesen Maximum Impact, glaube ich, wird man sich in den nächsten Jahrzehnten in der Erzeugung, in der Produktion mit den Zulieferern durchaus erreichen. Und da wird man sicher gute Werte erzielen. Es ist natürlich so, dass nicht nur das Thema Innovation wichtig ist, sondern auch die Airlines können, glaube ich, da durchaus sich anhalten an den Frontrunnern der Produktion. Ich glaube, da ist noch einiges an Luft nach oben. Da kann man noch viel, viel mehr tun.
Woran denken Sie denn da konkret?
Also ich denke mal prinzipiell darum, dass man das Thema Produktion, nachhaltige Produktionsketten. Ich glaube, dass man bei den Lieferketten vielleicht noch, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, durchaus noch was erreichen kann. In Deutschland gibt es jetzt das Lieferkettengesetz, also da stößt man einige Dinge schon an. In Österreich wird politisch darüber noch nichts diskutiert. Ich glaube, das sind sicher Themen, die man gemeinsam mit der Industrie, mit Produktionsbetrieben gemeinsam erarbeiten müsste, um da auch mehr Sicherheit und mehr nachhaltige Prozesse schaffen zu können.
Jetzt haben Sie beide ja die Innovation erwähnt als ein Schlüsselfaktor dafür, dass Fliegen nachhaltiger werden kann. Zur Innovation gehört die Frage, wird es einmal ein Elektroflugzeug geben oder ein Flugzeug, das mit Hybridantrieben fliegt, oder ein Flugzeug, das überhaupt gleich mit Wasserstoff fliegt. Wie realistisch sind denn aus Ihrer Sicht diese Alternativen?
Wenn wir nochmal zurückblicken dürfen, im Jahr vor der Krise sind 4,9 Milliarden Menschen mit einem Flugzeug geflogen, aber nur 20% der Weltbevölkerung sind bis jetzt überhaupt mit einem Flugzeug geflogen. Das ist sicherlich USA und Europa in den letzten 40 Jahren, und mittlerweile kommen natürlich die Wachstumsmärkte, der asiatisch-pazifische Raum und Menschenbevölkerungsteile auch das Reisen beginnen mehr zu nutzen. Wenn man jetzt zurückschaut in den letzten 40 Jahren, was schon geschehen ist, und das war durchaus sehr bemerkenswert: ein Flugzeug von heute ist wesentlich effizienter wie eine alte Boeing 747 oder eine alte A300 von Airbus. Wenn man das vergleicht, CO2-Ausstoß, ein ganz moderner Flieger, letzte Generation, zeigt 50% weniger CO2-Ausstoß im Betrieb. Der Lärmpegel des Flugzeuges hat sich um 75% reduziert. Das heißt, Personen, die im Einzugsgebiet von Flughäfen wohnen, haben signifikant weniger Lärmbelästigung. Rohstoffe als ein weiteres Beispiel, 90% Einsparung bei Rohstoffen. Also man hat viel, viel saubere Triebwerke entwickelt und zum Schluss der Treibstoffverbrauch. Ein Flieger aus den 70er Jahren hat um 80% mehr Treibstoff verbraucht auf gleicher Strecke wie heute ein hochmodernes Flugzeug. Also da sieht man schon, was passiert ist. Und wohin geht die Reise? Ich glaube, das wird in einzelnen Phasen geschehen. Das nächste Thema, und dann ist man technisch eigentlich bereit dazu, das wären synthetische Treibstoffe. Das wären CO2-neutrale Treibstoffe. Das Thema ist einfach noch, wie erzeuge ich den Treibstoff? Rohöl zu verbrennen, damit man einen synthetischen Treibstoff herstellt, wäre nicht schlau. Also man braucht die Energiekette über Elektrifizierung, um synthetische Treibstoffe in größeren Mengen herzustellen. Technisch ist das vorhanden, gibt es sehr gute Beispiele und das könnte man heute technisch umsetzen.
Ohne, dass man neue Triebwerke dafür braucht?
Ohne signifikante Anpassungen auf der Triebwerkstechnik. Also das Flugzeug in der Infrastruktur und die Infrastruktur selber, sprich am Boden, wie betanke ich am Flugzeug, wie transportiere ich den Treibstoff, das wäre alles vorhanden. Man muss einfach nur das Kerosin austauschen durch synthetischen Treibstoff. Da hat auch Boeing erst vor 2 Wochen gesagt, sie möchten im Jahr 2030 soweit sein, die Flotte mit synthetischem Treibstoff zu betreiben. Also da ist sicherlich jetzt das Thema, wie stelle ich den synthetischen Treibstoff wirtschaftlich her?
In ausreichender Menge.
In ausreichender Menge. Der nächste Schritt, ich glaube, da liegt aber etwas weiter in der Zukunft. Da würde ich sagen, nicht vor dem Jahr 2050 ist in der Luftfahrt sicherlich der Wasserstoffantrieb ein Thema. Und dann natürlich auch wieder die Herstellung ist ein Thema. Wie komme ich zum Wasserstoff? Die Speicherung ist ein Thema. Wie müssen die Tanks ausschauen und wie schaut das Antriebskonzept dann aus? Und das schaut dann sicherlich anders aus. Also eine Turbine wie heute wird dann nicht mehr funktionieren. Also da braucht es auch andere Antriebstechnologien. Und im rein elektrischen Fliegen, ich glaube, das kann man machen auf sehr kurzen Strecken. Das kann man auch machen im Urban Air Mobility Bereich, sprich Drohnen. Da spricht man von geringen Strecken, da ist Elektrifizierung sicherlich eine Lösung. Auf der Langstrecke zwischen den Kontinenten ist einfach die Energiedichte ein Problem und da würde das Fluggerät einfach zu teuer werden. Also ich glaube, es geht in Stufen voran, aber der Weg ist vorgezeichnet und ist auch technisch bereits machbar.
Herr Bürger, wie sehen Sie diese Innovationsmöglichkeiten in der Luftfahrt? A, realistisch und B, kommen Sie schnell genug?
Was das Thema Treibstoff oder Antrieb von Flugzeugen betrifft. Es gibt ja jetzt schon nicht nur im Bereich dieser Drohnen, sondern im Bereich, glaube ich, auch schon kleinere Flugzeuge für kürzere Strecken, wo man ausschließlich klimaneutral unterwegs ist mit Elektroantrieben. Und da gebe ich dem Herrn Machtlinger durchaus, kann ich ihm da beisteuern, dass ich das genauso sehe, die Entwicklung, dass sich das natürlich nicht so schnell entwickelt, wie man sich das gerne wünschen würde, dass man natürlich da auch natürlich im Sinne der Kosteneffizienz natürlich da auch sich die Dinge anschauen muss. Ich glaube, dass das auch in Richtung Kurzstrecken auf Elektrobasis funktionieren kann und glaube, dass sozusagen dann auch im Mittel- bis Langstreckenbereich sich das in Richtung Hybrid entwickelt, aber dann durchaus mit synthetischen Kraftstoffen, wo ja auch schon von Unternehmen wie OMV oder anderen Tochterunternehmen schon längere Zeit geforscht wird und aus Altplastik sozusagen hier synthetische Treibstoffe gewonnen werden. Also da muss man auch in diesem Bereich natürlich mehr noch in Forschung und Entwicklung stecken, um dann auch die Luftfahrtindustrie zu servicieren und zu unterstützen. Aber ich glaube, diese Entwicklung ist schon angestoßen worden, aber da gibt es noch ganz viel Entwicklungspotenzial, so sehe ich das ja.
Jetzt reden wir ja von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, soweit ich das verstehe, beinhaltet ja auch, dass die Herstellung des Stroms für Elektroflugzeuge oder die Herstellung von den synthetischen Treibstoffen mit sauberer Energie erfolgt. Diese saubere Energie, darunter versteht ja jeder etwas anderes. In Frankreich zum Beispiel gibt es den Atomstrom, in China gibt es jede Menge Kohlekraftwerke. Wenn dann alle mit Elektro fliegen oder mit synthetischen Kraftstoffen, die aber eben nicht nach unseren Maßstäben sauber hergestellt werden, kann man dann von Nachhaltigkeit sprechen?
Da sprechen Sie natürlich jetzt sehr kontroversielle, auch politische Ziele an, die die Länder und die Staaten in unterschiedlicher Natur und Ausprägung haben. Natürlich Frankreich ist natürlich ein extremes Beispiel auch im Vergleich zu Österreich. In Österreich haben wir uns entschieden, keine Atomkraft einzusetzen. Das ist auch jetzt wieder bestärkt und bekräftigt worden. Nichtsdestotrotz gibt es die Vereinten Nationen, wo sich alle Länder darauf geeinigt haben, ein politisches Ziel natürlich auch, auf die sogenannten 17 Sustainable Development Goals. Also hier haben sich alle Staaten dazu verpflichtet, diese Ziele umzusetzen bis 2030 in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ich denke, dass viele das Ziel 2030 erreichen werden, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber ich glaube, dass man solche Dinge nicht mit der Brechstange machen kann, sondern in einigen Bereichen gehen manche Dinge schneller in der Entwicklung, in der nachhaltigen und in manchen Bereichen einfach langsamer. Was das Thema Energiegewinnung betrifft, da sind wir in Österreich ja gesegnet mit Wasserkraft und vielen anderen Möglichkeiten bis zur Windkraft. Aber auch Photovoltaik wird jetzt ausgebaut. Es gibt jetzt einige Milliarden mehr, wo man in Österreich investieren möchte. Und da wird es durchaus auch Kompromisse geben müssen, wenn Sie das Thema Atomkraft ansprechen. Ja.
Darf ich da ganz kurz was dazu ergänzen? Ich glaube, die Energiewende ist ja ganz ein wichtiges Thema. Die schreitet auch voran. Ich glaube, eine ganz wesentliche Sache ist einfach dann die Energiespeicherung. Also wir wissen ja in Österreich, dass wir gerade in den Sommermonaten einen Energieüberfluss erzeugen, gerade was Wind, aber besonders Wasserkraft angeht. Und im Winter haben wir eigentlich eine Unterdeckung. Die große Frage wird dann sein, wie kann man relativ große Energieüberschüsse, die man im Sommer erzeugt, dann wieder lagern, damit man die zu einer anderen Jahreszeit abrufen kann. Und das ist natürlich gerade mit Wind- und Sonnenenergie viel komplexer zu steuern wie heute mit einem Flusskraftwerk. Und ich glaube, das sind nicht nur die Technologien, die man einsetzen will, es ist, glaube ich, geht auch ganz wesentlich um die Energiespeicherung. Und da ist natürlich dann der Wasserstoff wieder eine relativ interessante Geschichte, weil das Medium kann man halt dann speichern. Wenn man Wasserstoff über Wind- oder Sonnenenergie erzeugt, könnte man natürlich Wasserstoff erzeugen und den wieder irgendwo zwischenlagern und im Winter abrufen und damit Strom erzeugen. Also ich glaube, es ist sehr komplex. Es ist nicht nur weg von Kohle, weg von Atomstrom, das ist absolut auch der richtige Weg. Es geht aber auch um die Speicherung.
Jetzt haben wir die Innovation besprochen. Es gäbe da noch viel zu sagen. Ich muss das jetzt ein bisschen kürzer halten, weil wir sonst ausufern, auch in der Zeit. Ein Thema zum Thema Fliegen selbst und Nachhaltigkeit möchte ich trotzdem noch ansprechen. Das sind die viel diskutierten Fragen rund um billige Flugtickets. Sind diese Flugtickets nachhaltig, sinnvoll, gehören sie begrenzt oder regelt das der Markt eh, weil es ja eigentlich nur Lockangebote sind? Herr Bürger, Sie haben da sicher eine Meinung dazu.
Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen Geschäftsreisen, vielleicht ein bisschen auch zwischen sozusagen privaten, touristischen Zwecken. Da sind natürlich die Billigtickets ein Grund, weswegen natürlich auch das hohe Passagieraufkommen ist. Das ist eine relativ einfache, glaube ich, Rechnung. Das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Andererseits haben wir die Globalisierung. Wir wollen uns international vernetzen. Wir wollen die Welt bereisen mit der Luftfahrtindustrie. Aber nicht nur, aber hauptsächlich kommt man jetzt sehr schnell und sehr günstig ans Ziel. Und ich glaube, dass sich da ein bisschen sozusagen das wieder ein bisschen mehr ausbalancieren muss. Wenn natürlich die Luftfahrtindustrie in neue Innovationen, in neue Techniken investieren möchte, muss ja irgendwoher auch dann wieder das Return on Investment kommen. Das heißt, das muss ja auch irgendwer wieder bezahlen. Und Abnehmer von Luftfahrtproduzenten oder Flugzeugproduzenten sind die Airlines hauptsächlich. Und die müssen natürlich das wieder sozusagen erwirtschaften. Und wie erwirtschaftet man? Indem man natürlich wieder nachhaltigere Prozesse gestaltet, indem man vielleicht nicht nur Billigtickets verkauft, sondern andere Anreizsysteme schafft, mehr zum Thema Qualität und Sicherheit. Ich glaube, dass man da vielleicht auch andere Anreizsysteme schaffen muss, um ein bisschen auch die Tickets höherpreisiger zu gestalten. Aber vielleicht mehr mit mehr Incentives dazu. Das ist sicher ein Weg, wo man auch innovativ sein muss. Und das gilt an die Airlines heranzutragen. Und da wünscht man sich von unterschiedlichen Airlines durchaus auch innovativere Geschäftskonzepte. Und das wird es auch sicher geben in Zukunft. Viele Airlines machen sich um das schon, glaube ich, seit Jahren Gedanken.
Also etwas plakativ formuliert, sie fliegen bei uns etwas teurer, aber super grün.
das ist interessant und gut auf den Punkt gebracht. Die Zielgruppe, wenn man jetzt Ihrer Aussage folgt, die wird sicher größer werden und sagen, okay, ich schaue mir das an, welche Airline fliegt von A nach B und welche fliegt klimaneutraler oder nachhaltiger und kommuniziert das auch. Es ist immer auch eine Frage, wie kommuniziert das Unternehmen? Dinge, die man gut macht, sollte man durchaus vor den Vorhang bitten. Unternehmen, generell gesprochen, nicht kommunizieren zu diesem Thema viel zu wenig. Sie machen sehr viel. Mit dem Kunden, mit der Kunde, mit dem Passagier und Partner und Lieferanten muss man einfach zu diesem Thema mehr kommunizieren. Aber man traut sich noch nicht, weil man natürlich Angst hat, dass unterschiedliche NGOs, dass man natürlich angegriffen wird. Aber viele haben tolle Dinge in der Schublade, die holen sie aber nur dann hervor, wenn man sie konkret darauf anspricht. Nobody is perfect. Aber es gibt Frontrunner in jeder Branche, aber auch in der Luftfahrtindustrie. Wenn man sich ein bisschen auch an diese hält und die auch mehr kommunizieren, dient das durchaus als Vorbild oder als Anstoß, als Motivation, andere hier auch gleichzuziehen.
Herr Machtlinger, billige Flugtickets. Wenn die Tickets teurer würden, könnten Sie Ihre nachhaltigen Produkte vielleicht teurer verkaufen. Wäre doch auch ein Anreiz, oder?
Ich möchte einfach eins dazu sagen, man redet sehr viel über die Billigfluglinien und ob das Sinn macht oder wenig Sinn macht. Ich glaube, es ist einmal ganz interessant hinzuschauen, wenn man sich den Flottenverbrauch pro Flugkilometer anschaut bei einer Ryanair als ein Beispiel oder EasyJet oder Southwest und die Daten vergleicht mit einer eher älteren, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, amerikanischen eingesessenen Premium Airline. Wohin will ich? Diese hochkompetitiven Airlines, die haben die modernsten Flugzeuge. Das letzte Beispiel ist Ryanair. Ryanair hat vor 6 Wochen 75 funkelnagelneue Boeing-Flugzeuge gekauft, weil die ganz einfach ganz effizient fliegen müssen. Also der kann gar nicht mit einem Flugzeug, das 15 Jahre alt ist, sein Businessmodell aufrechterhalten. Der braucht hocheffiziente Flugzeuge. Auch die Lufthansa gehört dazu. Die Lufthansa hat eine Flotte, die ist sehr jung. Die Airlines in den Mittleren Osten, Emirates als ein Beispiel, eine der jüngsten Flotten überhaupt. Und die fliegen einfach unterm Strich wirtschaftlicher wie eher ältere Airlines, die ganz einfach mit alten Flugzeugen fliegen. Das heißt, die Tickets sind einmal teurer, sind einmal billiger. Der Markt fordert dann aber auch wiederum Innovation. Wie wird dann das gesamte System fliegen wirtschaftlich? Das heißt, die Nutzung des Flugzeuges ist ja viel höher geworden. Und wenn man das alles zusammentut und zusammenzählt, dann regelt der Markt die Preise an und für sich. Und wie gesagt, die sind einmal höher, einmal niedriger.
Das heißt, die billigen Tickets an sich sind nicht das Problem, sondern man muss es in der ganzen Komplexität sehen von wie viele Menschen ziehen billige Tickets an und wie viel fliegen damit und wie sauber oder wie schmutzig, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig sind sie unterwegs. Verstehe ich das so richtig?
Billige Tickets ist sehr wohl ein Thema an und für sich. Nur nicht jedes Ticket auf einem Flug kostet 10 oder 20 Euro. Also das ist eine Ticketgruppe, die kann man kaufen. Der gesamte Flieger im Mittel hat aber einen sehr, sehr viel höheren Ticketpreis. Das, glaube ich, soll man nicht polarisieren. Im Durchschnitt ist man da weit weg von diesen 20 Euro.
Vielleicht weniger in Europa, aber vor allem in Asien, in Entwicklungsländern, Südamerika zum Beispiel, kommen auf einmal Menschen durch relativ günstige Tickets dazu, die Welt zu sehen oder auch nur ihr eigenes Land zu sehen. Ist das nicht auch ein positiver Aspekt, ein sozialer Aspekt des Fliegens?
Das ist absolut ein ganz ein wichtiger Aspekt, weil durch das Fliegen in einer breiteren Bevölkerungsschicht die Reisetätigkeit zugenommen hat. Und das hat auch einen wirtschaftlichen Faktor. Also wenn man sich anschaut, allein in Österreich 17% der Touristikeinnahmen kommen durch die Luftfahrt. Und das kommt davon, dass man einfach sich Fliegen heute leisten kann. Und das war vor 40 Jahren anders. Also vor 40 Jahren war das Fliegen halt schon sehr elitär und man konnte nicht in einer breiten Schicht reisen. Und wenn man das rückgängig macht, glaube ich, kommt es auch zu sozialen Ungerechtigkeiten, die man da sicherlich auch in Betracht ziehen muss.
Herr Bürger, Sie schauen etwas skeptisch bei dem Thema.
Na, ich finde diese Insights oder diese tiefen Einblicke, die Sie geben, Herr Machtlinger, sehr interessant. Das wissen nur sehr wenige, was diese sogenannten Billigtickets und diese Komplexität dahinter, dass die Tarifmodelle stehen, das ist dem Passagier und dem Konsumenten, dem Durchschnittlichen einfach nicht bekannt und bewusst.
Der Politik aber auch nicht, oder?
Der Politik offensichtlich auch nicht, ja. Ich finde das einen sehr interessanten Zugang und wie gesagt, ich habe es vorher schon mal angesprochen, es ist ja auch eine Frage der Kommunikation. wie kommuniziere ich was und natürlich auch, wie kommunizieren Medien solche Themen, um es nicht zu polarisieren, solche Billigtickets. Weil billig heißt nicht immer, wie Sie sagen, dass es eine schlechte Qualität hat oder dass es dann nicht mehr sicher ist. Ich glaube, das muss man auch ganz eindeutig sagen. Und natürlich ist es dann immer eine Frage auch der Personalpolitik, mit welchen Verträgen geht man um. Da gibt es ja viele Beispiele auch in Österreich. Muss man gar nicht so weit wegschauen ins Ausland. Ich glaube, im Sinne der nachhaltigen Entwicklung eines Unternehmens muss man natürlich auch auf gut trainiertes und ausgebildetes Personal schauen. Ich glaube, wenn ein Unternehmen auch in der Zukunft bestehen möchte, dann ist es sicher auch wichtig, eine gute, nachhaltige Personalpolitik zu haben, um ja die Verweildauer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder des fliegenden Personals, aber auch des Bodenpersonals ja einfach zu erhöhen. Also ich glaube, dass es einfach da mehr Kommunikation drumherum geben muss und im Sinne einer Aufklärungskampagne, wieso denn das so ist alles. Wenn wir vielleicht kurz bei den Passagieren bleiben könnten, was das Thema Klimaneutralität betrifft, wenn es im Sinne von CO2-neutral geht, ich glaube, da können die Airlines auch noch viel mehr tun dazu und auch ihre Passagiere durchaus ein bisschen in die Pflicht nehmen und einen Beitrag vom Passagier verlangen können, was das Thema Klimaschutz betrifft zum Beispiel. Ja.
Sie meinen jetzt Kompensation des CO2-Ausstoßes zum Beispiel, was ja nur ungefähr 1-2% der Passagiere freiwillig auch tut. Es gibt aber auch Fluglinien wie EasyJet, die das für jeden Passagier automatisch machen. Wenn ich jetzt dieses Thema Fliegen vielleicht mit einer kleinen Zusammenfassung abschließe und bitte um Widerspruch, wenn Sie anderer Meinung sind. Fliegen wird seit vielen Jahren schon immer wieder sauberer und leiser. Die Richtung stimmt also, aber es geht zu langsam und es wird zu schlecht kommuniziert. Wenn Sie mit dem einverstanden sind, würde ich vielleicht zur Frage der Nachhaltigkeit im Thema Produktion gehen.
Zu langsamer möchte ich noch was dazu ergänzen. Wenn man heute alle Flugzeuge, die älter sind wie 10 Jahre, aus dem Verkehr nehmen würde, dann wäre die CO2-Bilanz in der Luftfahrzeugindustrie sofort um 20% besser. Das heißt, gerade die Generation an Flugzeugen, die in den letzten 10 Jahren auf den Markt gebracht worden sind, die haben einen sogenannten Step Change in der Performance mitgebracht. Also ob das zu langsam ist, 20% auf 10 Jahre einzusparen, da würde ich jetzt widersprechen. Da gab es ganz einfach signifikante Technologiesprünge. Das Thema ist einfach, man kann ein Flugzeug, das 10 Jahre alt ist, nicht aus dem Verkehr nehmen, weil es einfach noch zu teuer ist. Das, was geschehen ist in den letzten 10 Jahren, war schon signifikant.
Herr Machtlinger, wenn wir die Produktion hernehmen und das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion, wenn man jetzt so möchte, Ihr eigentliches Fachgebiet, weil Sie produzieren ja Teile, wo liegt die größte Herausforderung beim Thema nachhaltig produzieren?
Da gibt es ein direktes Thema am Produkt selber, also welche Materialien, welche Prozesse setzen wir heute ein, um ein hochtechnologisches Flugzeugbauteil herzustellen. Wohin gehen wir? Wir möchten im Wesentlichen jetzt bei der Herstellung der Komponenten bei gleicher Qualität, bei gleicher Performance die Zykluszeiten reduzieren. Bedeutet, wir brauchen neue Materialien, neue Prozesse. Mit der heutigen Technologie ist ein Composite-Bauteil circa 6-10 Stunden in einem Härtungsofen. Der wird aufgeheizt auf 200 Grad Celsius, muss dann 6 Stunden auf Temperatur gehalten werden, wird dann wieder abgekühlt und dann ist ein Rohbauteil fertig. Unser Ansatz ist jetzt der, eine gleiche Komponente mit einem anderen Material oder anderen Materialpaarung in einen Zyklus von kleine einer Stunde herzustellen. Das heißt, der direkte Energieaufwand bei der Herstellung der Komponente soll sich um 70-80% reduzieren. Wobei der Energieeinsatz bei der FACC oder im Kunststofffertigen nicht das größte Element ist. Also an den totalen Herstellungskosten ist der Energieanteil bei der FACC kleiner 7%. Hat ein paar Vorteile. A, das Produkt wird nachhaltiger. B, mit den neuen Materialien sind die Materialien recycelfähig. Das heißt, wir bekommen eine Kreislaufwirtschaft und können nach 15, 20 Jahren, wenn das Flugzeug ausgeflottet wird, das Material wiederverarbeiten und eine neue Komponente daraus bauen. Und der dritte wesentliche Punkt ist, wir können dem Markt ganz einfach hochtechnologische Produkte zu besseren Konditionen anbieten.
Herr Bürger, unter welchen Konditionen würden Sie einen Betrieb attestieren, dass er nachhaltig produziert?
Nachhaltigkeit heißt nicht nur Klimaschutz. Nachhaltigkeit hat ganz viele Facetten, von Gender Diversity bis Kinderarbeit. Ne? Also in erster Linie mal geht es um die Rohstoffe, um Infrastruktur und die Lieferketten natürlich ein großes Thema. Österreich steht für Top-Produkte höchster Qualität, aber ich glaube, es sollte auch in Richtung fairer Produktion gehen, wenn man das global sieht. Ja? Bitte, das ist jetzt nicht auf Österreich gedacht. Luftfahrtindustrie ist ja eine globale Industrie. Wenn man das sozusagen global sieht, glaube ich, kann man da in Richtung Lieferketten, in Richtung Menschenrechte da noch ein bisschen mehr machen oder ein bisschen viel mehr machen. Aber ich glaube, dass man auch sagen muss, dass die Klimaschutzstrategie, die sich generell die Luftfahrt auferlegt hat, bis im Jahr 2050 hat man sich ein Ziel gesetzt, 50% der CO2-Emissionen zu reduzieren gegenüber dem Jahr 2005, ja. Das sind ganz klare Ziele, die man dann auch klar verfolgen kann. Natürlich können die nicht nur reduzieren oder nicht nur Einsparungen machen oder Dinge vermeiden, sondern sie müssen auch kompensieren, weil sonst würden sie dieses Ziel nicht erreichen. Das ist aber gut so, weil solche Klimaschutzprojekte, die sind meistens in Entwicklungs- und Schwellenländern und haben ja auch einen anderen Effekt und eine andere Wirkung, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Infrastruktur geschaffen wird, dass sich Menschen dort weiterbilden, dass Menschen dann, das ist eine ganze Kette, dass Menschen dort vielleicht dann auch gesünder leben, die Familien versorgen, sauberes Trinkwasser dadurch bekommen. Also das geht in die richtige Richtung und da können sich durchaus andere Industriezweige und Produktionsbereiche durchaus auch an der Luftfahrtindustrie anhalten, weil da ist man wirklich sehr, sehr gut unterwegs, was die Produktion betrifft. Ja.
Herr Machtlinger, Sie haben ja jetzt erwähnt, den Materialeinsatz, den Sie verändern. Sie haben vom Energieeinsatz gesprochen, den Sie reduzieren. Wie schwierig oder wie herausfordernd ist es denn für ein Unternehmen wie FACC, klimaneutral zu werden? Und wo stehen Sie da am Weg dorthin?
Klimaneutralität ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Also A, getrieben durch die Luftfahrt. Das liegt in unserer DNA, hier ganz einfach was zu tun. Wir haben aber bereits 2005 begonnen bei der Planung eines Werkes, eine neue Fertigungsstätte mit 25.000 Quadratmeter Fläche. Und wir haben uns damals bei der Planung überlegt, wie wir denn die Grundenergie dieses Gebäudes herstellen möchten. Bis zu dem Gebäude war hauptsächlich Gas oder Öl ein Thema, beziehungsweise Elektrizität. Wir haben dann gesagt, naja, es gibt ja im Umfeld Geothermiequellen und wir haben gesagt, wir nutzen die Geothermiewärme. Wir haben das dann fortgeführt und auch die weiteren drei Werke, die wir errichtet haben, zwischen dem Jahr 2007 und 2015 mit geothermischer Wärme zu heizen und zu kühlen und haben dann geschafft, ab dem Jahr 2011 das Unternehmenswachstum so hinzukriegen, dass wir uns mehr als verdoppeln. Die Energiemenge, die wir aber eingesetzt haben, ist auf dem Niveau von 2011 geblieben. Das heißt, wir haben über Geothermie, über Photovoltaik, über Wärmerückgewinnungsanlagen, über passive Bauweise in Fertigungsstätten 23,6 Gigawattstunden Strom pro Jahr gespart. Das entspricht 5.500 Haushalten. Das geht in Schritten und das wird weitergehen.
Wann wird FACC klimaneutral sein?
Also wir sind eigentlich in der Grundwärme absolut klimaneutral. Die einzige Energiequelle, die wir noch brauchen, ist für die Hochtemperatur. Da heizt man derzeit mit nachwachsenden Rohstoffen, Pellets oder Holz und teilweise Gas. Also wir sind weitgehend klimaneutral, aber nicht CO2-frei, das muss man sagen. Der Weg wird jetzt sein, so bis zum Jahr 2030, 2035, dass wir CO2-frei sind. Nicht CO2-neutral, das ist ein Riesenunterschied.
Also wir haben jetzt sehr viel gesprochen über das Fliegen, wie kann das nachhaltiger werden, über die Produktion, wie kann man die nachhaltiger gestalten, bis hin zu den Nachhaltigkeitszielen der UNO, die ja von praktisch allen Ländern unterschrieben worden ist und die bis 2030 zu erfüllen sind. Dennoch muss man sagen, auch wenn ich hier jetzt gar nicht so viele Widersprüche gehört habe, Fliegen steht medial, aber auch, sage ich, unter dem Stichwort Greta Thunberg ein bisschen am Pranger. Wie kann man es denn erreichen, dass Fliegen tatsächlich nachhaltiger wird? Oder was muss ich vermitteln, damit die Menschen verstehen, dass es eh schon ziemlich weit und gut am Weg ist?
Ich glaube, wichtig ist im eigenen Unternehmen, sei es jetzt Dienstleistung oder sei es jetzt Produktion, zu schauen, dass ich anhand dieser 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die 17 Sustainable Development Goals, sich an denen zu orientieren und in der Geschwindigkeit, und die ist unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, je nach Möglichkeit von Ressourcen, finanziellen Ressourcen, zeitlichen Ressourcen, Personalressourcen, sich auf diesem Weg zu begeben. Und das haben die meisten Unternehmen schon gemacht. Wobei ich da jetzt mal von Europa spreche, aber nicht nur, sondern auch in anderen Kontinenten gibt es Vorreiter, die sich im eigenen Unternehmen mit dem Thema nachhaltiger Prozesse auseinandersetzen. Ich glaube, im eigenen Unternehmen zu starten, bei sich selbst zu starten, das Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen zu verändern in diese positive Richtung, sie mehr aufzuklären, sie mehr weiterzubilden, sie fortzubilden. Ich glaube, das sind große Aufgaben auch. Und das Thema nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit muss, und anders wird es nicht funktionieren, im Management angekommen sein und muss vom Management, wenn es im Unternehmen eine Durchdringung haben soll, und es soll sie haben, dann kann es nur vom Management aus gehen, um diese Themen auch ja, nicht nur auf Papier zu bringen, sondern auch sozusagen an die Mitarbeiter, an die Lieferanten, an die Stakeholder zu bringen. Aber die Luftfahrtindustrie hat sich da klare Ziele gesetzt und bewegt sich dort mit all seinen Stakeholdern und Playern dorthin zu diesem Ziel.
Herr Machtlinger, Lob aus dem Mund eines Nachhaltigkeitsexperten muss Sie freuen. Was aber die Kritik dabei ist, wenn ich es richtig verstehe, ist, Sie verkaufen sich etwas zu schlecht. Was werden Sie denn da verbessern?
Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, die Luftfahrzeugindustrie in den letzten Jahren hat sehr viel berichtet über Technologie, Wachstum, Globalisierung und hat verabsäumt, über das zu sprechen, was bereits geschehen ist und was wir noch vorhaben, in den nächsten Jahren umzusetzen. Und gerade die Goals der UN, die stehen in der Luftfahrt, in der Industrie, in jedem Code of Conduct. Also wir kriegen keine Verträge, egal ob der Kunde in Europa, in USA oder auch in China sitzt, wenn wir uns nicht zu diesen UN-Goals committen. Und das ist nicht nur Nachhaltigkeit im Bereich CO2, da geht es auch um Arbeitsbedingungen, da geht es um Lohndumping, da geht es um, wo kriegen wir Rohstoffe her. Also das ist ein breiter Strauß an Aufgaben, die wir uns in der Luftfahrzeugindustrie überlegen und auch annehmen. Zum Thema Luftfahrt selber, ich glaube, es braucht eine breitere Diskussion. Die Mobilität ist ein Hybridmodell. Ich selber bin ein bekennender Flieger, fliege auch selber und bin beruflich viel unterwegs. Ich würde aber nie eine Strecke von 250 Kilometern mit einem Verkehrsflugzeug zurücklegen. Also da gibt es andere Möglichkeiten, da gibt es die Bahn, da gibt es den Individualverkehr. Und das muss man geografisch dann für sich entscheiden, wo macht es Sinn. Also nicht überall ist das Flugzeug das beste Transportmittel, es ist aber ein Hybridmodell. Und ich glaube, das muss man miteinander verschmelzen und dann kommt ein Mobilitätskonzept raus, das auch nachhaltig ist.
Weil Sie die Bahn erwähnt haben, habe ich mich nicht getraut zu erwähnen noch, weil wir ja über Luftfahrt sprechen. Aber es gibt eine gute Idee, die ÖBB ja, glaube ich, Austrian Airlines gemeinsam auf die Schiene quasi und auf den Weg gebracht hat, dass man irgendwo in Österreich einsteigt mit einem Ticket. Man fliegt quasi ab Linz, aber eigentlich nur augenscheinlich ab Linz, sondern man fährt dann sozusagen mit seiner Austrian Airlines Flugnummer von Linz nach Wien direkt am Flughafen und steigt da dann ins Flugzeug ein. Also eine Möglichkeit, um kleinere Distanzen, die mit der Bahn zu überwinden. Ich glaube, dass da die Bahn auch noch viel Potenzial hat, um gemeinsam auch solche Kooperationen mit der Luftfahrtindustrie, mit der Airline-Industrie auch einzugehen. Also da gibt es unglaublich viel Potenzial nur nach oben, ja.
Weil wir schon beim Thema Bahn sind, muss ich Sie als Nachhaltigkeitsexperten schon fragen, sehen Sie die Bahn tatsächlich als eine realistische Alternative zum Fliegen innerhalb Europas? Ich sage dazu nur ein paar Stichworte. Es gibt keine einheitliche Ausbildung, keine einheitliche Sprache, kein einheitliches Signal- und Gefahrensystem. Es gibt überhaupt nichts und man hat auch den Eindruck, es ist überhaupt nicht im Entstehen. Wie soll die Bahn da eine echte Alternative werden?
Ich glaube, dass die Bahn, um Ihre Frage zu beantworten, durchaus eine sehr, sehr gute Alternative ist. Ich glaube, sie muss aber auch, was Qualität oder Schnelligkeit und Effizienz generell noch viel mehr tun. Und dann steht sie aber nicht in Konkurrenz mit der Luftfahrtindustrie, weil die konzentrieren sich dann auf andere Bereiche oder auf andere Strecken. Also ich glaube, die Bahn ist durchaus eine gute Alternative auf der Kurzstrecke. Nicht nur auf der Kurzstrecke, es werden ja auch Nachtzüge ausgebaut, aber da bedarf es noch ein bisschen an der Erhöhung der Qualität und der Effektivität, nämlich auch was die Zeitspanne betrifft, wie lange fahre ich von A nach B, aber auch im Sinne des Komforts.
Jedes Transportmittel hat Vorteile auf gewissen Strecken und ab einer gewissen Strecke wird es ein Suboptimum. Eine Bahn ist aber immer ein sehr starkes Hub-auf-Hub-System. Also man verbindet große Städte mit einer hocheffizienten Bahnstrecke. Wenn sie aber 100 Kilometer weg sind vom Hauptstrang, dann tun sie sich schwer. Also dann wird es relativ kompliziert und langwierig. Und das ist ein Riesenvorteil auch der Luftfahrt. Und man kann halt sehr punktgenau mit wenig Infrastrukturmaßnahmen halt Städte miteinander verbinden. Mobilität ist ein Hybridthema und kein nur das oder nur das. Die Luft nach oben ist noch vorhanden.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden über dieses Thema und auch innerhalb dieses Themas über andere Bereiche sprechen. Ich würde es trotzdem hier gerne einfach einmal beenden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich würde es so zusammenfassen mit Ihrem Einverständnis. Es passiert beim Thema Nachhaltigkeit und Fliegen sehr viel. Man weiß darüber aber viel zu wenig. Und es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern am Ende funktioniert Mobilität nur gemeinsam im Sinne von Nachhaltigkeit, auch im Sinne der UNO-Nachhaltigkeitsziele. Herr Bürger, Herr Machtlinger, vielen Dank für das Gespräch und auch die offenen Worte. Fest steht, Nachhaltigkeit ist ein Thema in und für die Luftfahrt und die Branche will und wird da auch die notwendige Verantwortung übernehmen. Das war Flightcast, Ausgabe Nummer 35. Wieder einmal zeigt sich, es ist alles sehr komplex und auch kompliziert. Die einfache Lösung, die gibt es nicht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir werden uns bemühen, Ihnen trotz Corona Ausgabe 36 im Februar zu liefern. Bis dahin bleiben Sie gesund und uns treu und schreiben Sie uns wie immer auf flightcast@outlook.com.
Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.
Mike Fox, hello. Der Wind 330 degrees 17 knots, runway 29 cleared for takeoff.